ARD.
Es ist nicht normal, dass man Deutscher Meister wird und es ist auch nicht normal, dass man Pokalsieger wird oder dass man in die Nationalmannschaft einberufen wird. Trotzdem war es dann danach so ein bisschen so, okay, und was jetzt? Die Ärzte konnten mir tatsächlich ganz am Anfang einfach nicht irgendwie eine Antwort drauf geben. Also eigentlich mehr so von wegen, boah, müssen wir schauen, ob du es noch so weitermachen kannst, dein Sport. Ich hatte eine Anfrage und ich war eigentlich auch schon kurz, also ich habe eigentlich auch schon gesagt, okay, ich mach's jetzt. Ich spiele jetzt für die namibische Nationalmannschaft.
Sportschau F. Inspirierende Frauen aus dem Sport.
Hallo zusammen und herzlich willkommen bei Sportschau F, euer Podcast über inspirierende Frauen aus dem Sport. Mein Name ist Freddy Schürheck und für diesen Podcast schnappe ich mir ja immer unsere ganze Technik und reise einmal mit der Deutschen Bahn quer durch Deutschland. Dieses Mal ging's nach Leipzig zu Sandra Starke. Sie ist Profifußballerin und sie ist wie ich Diabetikerin. Auch sie hat Typ 1 Diabetes. Wie man den Profisport mit einer chronischen Erkrankung unter einen Hut bekommt, darüber reden wir bei ihr zu Hause. Und das zwischen ganz vielen Erinnerungen aus Namibia. Denn auch das ist Teil von Sandras Geschichte. Erst als Jugendliche kam sie alleine damals nach Deutschland, um hier auf ein Sportinternat zu gehen. Das Ganze mit dem Ziel, Profifußballerin zu werden. Also, jetzt ganz viel Spaß bei der neuen Folge. Wir freuen uns total, wenn ihr uns hinter eine Bewertung da lasst, ein Abo oder auch einen Wunsch über sportschauf@sportschau.de oder an unseren Instagram-Account sportschauf, wen wir noch als nächstes einladen sollen. Dann sage ich an dieser Stelle Hallo, wobei eigentlich musst du jetzt ja nochmal Hallo sagen, weil du hast mich ja eingeladen und hier begrüßt eben.
Ja, hallo, herzlich willkommen in Leipzig, in der hoffentlich schön aufgeräumten Wohnung hier. Freue mich sehr, dass du da bist.
Wir sitzen hier im 5. Stock und gucken so ein bisschen auch runter auf Leipzig. Hier sieht man zum Beispiel hinten das Funkhaus vom MDR. Dann sehen wir hier einen Kirchturm. Was ist das für eine Kirche?
Die Kirche.
Quizfrage, das googeln wir noch. Aber man hat auf jeden Fall einen schönen Blick hier auf Leipzig, wo gerade die Sonne so ein bisschen sich drüber erhebt. Weil man muss fairerweise sagen, wir sind heute sehr früh unterwegs. Erklär kurz mal, warum. Heute machen wir quasi eine Morningshow.
Ja, es sind so ein paar Termine noch angefallen. Dann wurde es aus, glaube ich, 10 Uhr ursprünglich, jetzt 8 Uhr. Aber kein Problem, also es ist ein schöner guter Morgen so.
Ich habe dich eben schon gefragt, ist das eine normale Uhrzeit, zu der du aufstehst? Und du so, ja, es tut mir gut, mal so früh aufzustehen. So, jetzt sitzen wir beide hier und ich muss mich mal ein bisschen umgucken, weil in deiner Wohnung gibt es so unglaublich viel zu entdecken. Also wir sitzen hier am braunen Holztisch, aber hinter dir sehe ich zum Beispiel ein braunes Holzskateboard, was sich direkt an den weißen Kühlschrank anlehnt. Ist das deins?
Ja, es ist meins, aber ich muss sagen, ich fahre damit jetzt nicht. Also das ist jetzt eigentlich mehr so Deko. Wurde mir mal geschenkt, fand ich schön, finde ich irgendwie passend hier in der Wohnung, deswegen steht's da.
Hinter dir stehen auch total viele Topfpflanzen. Sind die alle echt?
Genau, die habe ich jetzt reingeholt, deswegen sieht's ein bisschen aus wie ein Dschungel, aber ja.
Sie tragen ja tatsächlich auch Zitronen dran, oder? Also sie sind noch sehr grün, werden die noch gelb oder ist das irgendwie...
Ich gebe alles, dass die gelb werden. Ja.
Nee, aber also es sieht wirklich toll aus. Dann sehe ich ja auch noch ein Fahrrad in der Ecke. Also sehr viele Fortbewegungsmittel, nur bei dir in der Wohnung. Das Fahrrad wird aber benutzt.
Ja, aber tatsächlich nicht ganz so oft. Also ich habe jetzt nichts gegen Fahrradfahren, aber hier in Leipzig werden dann doch echt viel Fahrrad geklaut. Und das Fahrrad finde ich einfach so wunderschön. Deswegen habe ich da auch echt immer Angst. In die Stadt fahre ich damit gar nicht. Zum Training dann ab und zu, aber hab da echt immer, ja, Herzrasen, wenn ich es irgendwo stehen lasse.
Ja, man könnte sagen, es ist ein Oldtimer-Fahrrad, voll. So könnt ihr euch das vorstellen. Also es hat ein orangefarbenes Gestell und dann so einen braunen Ledersattel, dann so braune Griffe und so. Also es sieht wirklich ein bisschen retro aus.
Ist es auch. Das ist ja so diese Peugeot-Rennrad-Fahrräder von früher. Ich finde es auch wunderschön, deswegen steht es auch so tatsächlich drinnen und nicht auf dem Balkon. Das ist dann schon ja auch irgendwie so ein bisschen Deko, finde ich.
Ja, nein, das macht sich auch sehr gut, genau wie das Skateboard neben dem Kühlschrank.
Genau.
So wie du jetzt überhaupt erstmal in Leipzig gelandet bist, weil du bist tatsächlich nicht nur in einer anderen Stadt geboren oder in einem anderen Land, du bist auf einem anderen Kontinent geboren. Da hören wir mal rein, mein lieber Kollege Conny Kleine hat einen Steckbrief über dich zusammengefasst.
Hey.
Bist du gespannt?
Ich bin gespannt.
Sportschau F. Steckbrief.
Sandra Starke ist 31 Jahre alt und Profifußballerin. Geboren und aufgewachsen ist sie in Windhoek, der Hauptstadt von Namibia. Mit 13 dann ist sie aus dem Süden Afrikas nach Deutschland ausgewandert. Der Traum? Fußballprofi werden. Und was soll ich sagen? Sandra hat sich ihren Traum erfüllt. Gerade spielt sie in der Bundesliga bei RB Leipzig. Davor hat sie für Freiburg und Wolfsburg vor den Ball getreten. Mittlerweile hat Sandra mehr als 200 Bundesligaspiele auf dem Konto, wurde Nationalspielerin, holte die Meisterschaft und den Pokal. Und das, obwohl sie vor einiger Zeit Diabetes diagnostiziert bekam, lange nach ihren Anfängen als Teenie in der Sportschule Potsdam. Eine besondere Eigenschaft von Sandra ist ihre Zielstrebigkeit. Gar nicht leiden kann sie Rituale vor dem Spiel, akute Abhängigkeitsgefahr. Sehr gerne mag Sandra Lukas Podolski, sehr viele Jacken und sehr viele Mützen im Schrank und Antilopen. Fun Fact: Nicht nur im Fußball hat Sandra den Sprung in die Nationalmannschaft geschafft, sondern auch im Faustball. Damals allerdings im Trikot von Namibia. Bei der U18-WM war das. Die war übrigens auch in Namibia. Gewonnen hat sie aber Deutschland. Ärgerlich.
Das ist eine sehr schöne Zusammenfassung.
Bei was hast du gerade besonders geschmunzelt?
Mit den Ritualen mag sie gar nicht. Abhängigkeitsgefahr.
Ist wirklich so?
Ich weiß gar nicht, woher er das hat. Aber ja, also mittlerweile schon. Also am Anfang natürlich, also ganz als junge Spielerin, da dachte man so, ah, da muss man mal das gleich machen. Und dann habe ich dann, irgendwann hat es mich dann echt gestresst, weil dann war mal dieser Sport-BH irgendwie dann doch noch in der Wäsche und nicht irgendwie da. Und dann war ich ein bisschen gestresst vorm Spiel und dachte, das kann ja gar nicht gut gehen. Im Endeffekt war es dann besser. Und da habe ich dann so gemerkt, okay, ich will das gar nicht. Also so, ich arbeite auch wirklich dagegen, dass ich da einfach gar keinen, also man hat, glaube ich, im Unterbewusstsein oder man macht auch, glaube ich, einfach Dinge immer gleich dann. Vor allem, seitdem ich auch Diabetes habe, macht man einfach Dinge gleich, weil man weiß, sie tun einem gut. Aber das ist jetzt nicht so, dass ich jetzt ja völlig dann durchdrehe, wenn es halt mal nicht so klappt. Und ich versuche da sehr, sehr spontan, flexibel einfach an den Tag auch ranzugehen und mich gar nicht von irgendetwas dann aus der Ruhe bringen lassen. Und von daher ist es dann schon so, dass ich sage, okay, boah, Rituale will ich auch gar nicht haben dann.
Hat der Conny also sehr gut zusammengefasst.
Sehr gut, ja.
Grüße gehen raus an Conny. Über Diabetes werden wir natürlich in diesem Podcast sprechen. Vor allen Dingen, weil das auch der Grund ist, warum wir beide uns gefunden haben. Wir haben nämlich mal zusammen ein Interview gemacht über Diabetes, wo wir beide von betroffen sind, beides Typ 1 Diabetikerin. Was das bedeutet für euch, das erklären wir nochmal alles. Jetzt wollen wir aber erstmal sprechen über Namibia. So, da bist du geboren. Das wird jetzt viele vielleicht erstmal überraschen, weil das hört man nicht so oft. Deswegen erklär uns mal kurz, wie kommt es, dass du da eben auf die Welt gekommen bist und dass ja auch Teile deiner Familie da immer noch wohnen?
Ja, genau. Meine Eltern wohnen da noch. Mein Papa ist dort geboren. Meine Mama ist eigentlich Holländerin, die ist dann ausgewandert und ja, also meine Urgroßeltern sind damals aus Deutschland ausgewandert nach Namibia und so fing es dann halt an, dass da einfach die Familie Starke dann in Namibia groß geworden ist und genau, mein Bruder und ich sind dort geboren, haben dort unsere Anfänge gemacht quasi.
Also da schon Fußball gespielt dann?
Ja, genau. Sämtliche Sportarten gemacht, aber sind beide eigentlich beim Fußball hängen geblieben. Und ja, mein Bruder ist damals schon mit 13 rübergegangen, er ist 2 Jahre älter als ich. Und ich war eh immer schon so, das, was mein Bruder macht, das will ich auch machen. Und habe da dann eigentlich drauf gepocht, ich möchte auch mit 13 dann rüber. Und so fing es dann halt auch an. Genau, dass ich dann auch mit 13 rübergegangen bin. Meine Eltern leben noch dort, sind sehr oft in Deutschland. Wir versuchen einmal im Jahr runterzufliegen, meistens über Weihnachten, Silvester. Da ist dann auch schön warm. Genau, also es ist immer noch so, dass ich auch Freundschaften dort habe, klar Familie dort habe und es immer noch so ein bisschen, ja, wie nach Hause kommen.
Aber wie macht man das denn, mit 13 den Kontinent zu wechseln? Also allein schon organisatorisch, logistisch, irgendwer muss ja auch auf dich aufpassen, du bist ein Kind.
Ja, also so, es ging alles so schnell irgendwie. Also ich finde es ganz verrückt, wenn man mich das immer fragt und man da wirklich mal drüber nachdenkt, dann versteht man es auch nicht so ganz. Mein Bruder hat jetzt auch ein Kind und sagt auch, boah, mit 13 würde ich ihn jetzt gar nicht gehen lassen wollen. Also das ist ja völlig verrückt. Aber genau, also wir hatten Freunde hier in Deutschland, der Heinz Werner, das ist auch, der hat beim DFB gearbeitet, hat die Trainerlizenzen gemacht, hat in Namibia die Trainerlizenzen gemacht, da hat mein Papa ihn kennengelernt und das war immer so, ist unsere Ansprechperson in Deutschland gewesen, lebt in Berlin und hat natürlich sehr viel mit Fußball zu tun gehabt oder hat noch und hat uns halt quasi diesen Weg geebnet. Mein Bruder da die Kontakte gegeben und bei mir auch und hat das eigentlich alles so ermöglicht und von daher war er einfach, in meinem Fall war ich in Potsdam, er in Berlin, also ein Glück nicht so weit weg und das waren dann wie so die zweiten Großeltern für mich oder die dritten Großeltern für mich in dem Fall und genau, deswegen war da einfach die Bezugsperson da und ja, man wollte es halt einfach auch so sehr.
Und dann hast du da eben an einem Sportinternat gewohnt und aber auch gearbeitet, eben hingearbeitet auf die Karriere. Wann hast du trotzdem auch mal Heimweg gehabt? Gab es da so Momente? War das sowas, so, weiß ich nicht, vor Weihnachtszeit oder Geburtstage, wo man dann eben doch dachte, Mensch, jetzt bin ich verdammt weit weg?
Ja, also natürlich hatte ich Heimweh. Wäre irgendwie auch komisch, wenn nicht. Es war, also ich glaube, ich muss sagen, ich hatte immer Glück. Ich habe im Sommer Geburtstag. Also ich war auch dann meistens zu Hause die ersten Jahre. Aber ich glaube, es war einfach, am Wochenende wurden alle Kinder abgeholt oder alle Leute eigentlich mit Internat abgeholt. Es war ein 14 Etagen Hochhaus Internat und dann auf einmal, ganze Woche war Trubel und am Wochenende war nichts mehr los. Da war ich dann schon auch oft alleine. Das waren natürlich dann so Momente, wo man sich dachte, oh, alle fahren zur Familie und ich sitze jetzt hier gerade. Bin natürlich auch oft dann mit Mädels mit nach Hause. Also das war jetzt, ich habe da schon, ja, ganz gut geschaut, dass ich nicht immer alleine bin. Aber klar, man war super selbstständig. Man hat halt mit 13 die Wäsche selber gewaschen. Man musste dann einfach, ja, ein Glück jetzt nicht so viel einkaufen, weil man im Internat gut versorgt war. Aber es waren Kleinigkeiten, die man dann halt einfach machen musste, wo man halt einfach gemerkt hat, oh, das ist natürlich in dem Alter schon einfach sehr, sehr weit. Und die anderen Mädels in meiner Klasse das gar nicht kannten, dass man das jetzt alleine machen sollte. Aber klar, also ich war dann im Sommer 6 Wochen zu Hause am Anfang. Ich war dann 4 Wochen zu Hause über Weihnachten, Silvester. Meine Eltern waren mal da. Ja, und ich hatte echt tolle Leute um mich rum, sehr viel Trubel natürlich. Und es hat einfach sehr, sehr viel Spaß gemacht.
Und gab es trotzdem auch mal den Moment, wo du zu Hause angerufen hast in Namibia und gesagt hast, Mama, Papa holt mich ab?
Nee, das tatsächlich nicht, weil ich wusste, also mein Papa wollte mich absolut nicht gehen lassen. Meine Mama war so ein bisschen, ach, die kommen 3 Monaten wieder.
Ach, die hat gedacht, du brichst ab.
Ja, auf jeden Fall. Und ich habe mich dann irgendwann mal gefragt, wieso hast du das gesagt? Sie meinte, ja, mein Bruder war weg. Du warst gefühlt 2 Jahre so ein Einzelkind und du hast es genossen. Wir haben alles für dich gemacht.
Und sie, die kleine Prinzessin.
Genau, und sie war der Meinung, dass ich das halt einfach dann nicht packen werde. Und ich wusste das auch, also ich wusste, wie sehr mein Papa auch gehofft hat, dass ich zurückkomme. Und ich glaube, hätte ich das gesagt, dann wäre ich auch nächsten Tag im Flieger. Von daher musste man schon sehr überlegen, okay, wie krass ist jetzt der Heimweh? Also was kannst du sagen? Aber nee, also es war nie so, dass ich jetzt unbedingt nach Hause wollte dann. Aber natürlich hätte ich sehr oft und sehr gerne meine Eltern einfach auch dabei gehabt, gerade so bei wichtigen Spielen, wo auch die ganzen anderen Eltern da waren. Da konnten sie halt einfach nicht dabei sein. Aber ich hatte das Glück, dass ja relativ schnell dann auch Skype kam und sowas, dass man einfach auch per Video mit denen telefonieren konnte. Und das war halt dann, ja, es hat dann natürlich einiges vereinfacht.
Jetzt hier in deiner Wohnung sieht man tatsächlich auch einige Erinnerungen an Namibia. Kannst du mal ein bisschen erzählen, für alle, die es jetzt leider gerade ja nicht sehen können, was hier jetzt gerade, wo wir sitzen, ist tatsächlich aus deiner Heimat?
Einiges. Also eine Maske quasi, die geschnitzt wurde aus Holz. Die habe ich auf dem Markt gekauft. Da hinten stehen auch so zwei Männchen so aus Holz geschnitzt. Ja, die Federn habe ich quasi auch mitgebracht von dem V, heißt es, ein Tier.
Kennen wir auch in Deutschland.
Ja, die Makramees, das hat tatsächlich meine Mama alles für mich gemacht, weil sie da jetzt gerade so drin ist.
Aber also so weiße Traumfänger sind das, ne?
Genau, ja. Das erinnert mich natürlich dann auch irgendwie, ja, ein bisschen dann an zu Hause.
Hattest du das tatsächlich damals dann eben auch mit 13 da im Sportinternat, dass du in deinem Zimmer viele Erinnerungen stehen hattest?
Gar nicht. Also so, ich glaube, ich hatte mal eine Zeit lang einfach die namibische Flagge hängen.
Statement.
Aber Nee, also so dekomäßig kam ich erst irgendwann so ein bisschen dahin. Nee, also ich habe zum Beispiel auch ein Bild jetzt hängen, das ist von meinem Opa, ist mit einem Löwe drauf. Das hatte er immer auf der Farm hängen und ich habe immer schon gesagt, als ich da war, boah, das Bild will ich unbedingt mal haben. Und leider ist er ja vor ein paar Jahren verstorben und dann hat mein Onkel gesagt, hey, das Bild gehört dir. Und das ist, finde ich, halt einfach auch, ein, ja, ich finde erstens ein ganz tolles Bild und zweitens ist es halt einfach eine ganz, ganz krasse Erinnerung so an die Kindheit, an die Farmzeit mit meinem Opa und Oma und ja, es halt steht so ein bisschen irgendwie auch für Namibia.
Wie kann man sich das vorstellen? So ein schöner Samstagnachmittag mit Oma und Opa auf der Farm, was habt ihr so gemacht?
Ja, wir sind, er hatte so einen alten Jeep und da... Ja, saßen wir eigentlich gefühlt einen halben Tag drin oder fast einen ganzen Tag und sind halt auf der Farm rumgefahren, haben uns haben geschaut, dass der Zaun auch alles in Ordnung ist, dass den Tieren es gut geht, dass der Wassertank voll ist, einfach saßen teilweise am Wasserloch und haben gewartet, bis mal Tiere vorbeikommen. Durfte dann auch oft auf der Farm dann fahren, also es war so ein bisschen meine ersten Fahreinheiten mit 8. aber ja, und dann genau, hatten wir so ein bisschen Gemüse, habe ich mit meiner Oma dann immer an ihrem Gemüseort, wo sie das alles angepflanzt hat, haben wir dann auch geguckt, ob alles in Ordnung ist. Dann gab es Ziegen, dann gab es kleine Ziegen, wo man ein bisschen Milch geben konnte. Also ja, da hatte man einiges zu tun. Das ist natürlich so ein, also finde ich, als so aufzuwachsen, für mich das war das Schönste.
Dann in Potsdam damals hattest du ja auch verschiedene Zimmernachbarinnen. Gibt es da irgendjemanden, wo du sagst, Mensch, das ist bis heute gute Freundin?
Ja, tatsächlich. Die Tavea Kemme. Am Anfang war ich mit ihr quasi in so einer Einheit. Also so war nicht mit ihr auf dem Zimmer, aber ich glaube, wir haben dann relativ schnell nach einem halben Jahr oder so gesagt, wir würden gerne ins Zimmer. Und seitdem waren wir auf dem Zimmer. Wir waren dann, sind wir auch ausgezogen, sind zusammen in eine WG gezogen. Also es war komplettes Potsdam-Leben habe ich mit ihr verbracht. Dann bin ich gegangen und ja, also ist dann auch nicht immer einfach, glaube ich, Kontakt, so einen guten Kontakt so dann zu halten. Haben uns aber jetzt nie ganz verloren, treffen uns jetzt immer mal wieder. Sie ist ganz oft bei Spielen, sie ist ja auch Moderatorin und kommentiert die Spiele und da treffen wir uns auch immer und das ist dann schon einfach ja eine sehr krasse Verbundenheit, wenn man mit ihr redet, weil man einfach mit 13, sie war schon auch eine Person, würde ich sagen, der ich sehr nah stand und dann auch oft mit ihr nach Hause dann gefahren bin am Wochenende. Von daher ist es dann schon ja eine Person, die verbinde ich halt einfach auch sehr mit Potsdam dann.
Dann ist ja gut, dass ich dir was mitgebracht habe.
Ich wusste.
Weil ehemalige Fußballerin und Moderatorin Tabea Kemme hat dir nämlich eine kleine Botschaft zukommen lassen. Wir haben ja hier bei uns im Podcast immer so kleine Audiobeweise, die so ein bisschen belegen sollen, wie der Weg unserer Gesprächspartnerin war. Und das hier soll ich dir von Tabea vorspielen.
Audiobeweis. Liebe Sunny, also ich erinnere mich ja mal zu gerne an unsere Internatszeit zurück, wie wir uns da auf 12 Quadratmetern dieses Zimmer geteilt haben und immer ganz charmant versucht haben, den Putztag am Donnerstag zu verschieben. Dafür bist du ja bekannt mit deiner charmanten Art und Weise, irgendwie dann doch immer das zu kriegen, was man möchte und auch in der Chaos-WG einfach eine fantastische Zeit mit dir gehabt zu haben. Und natürlich auch im Fußball, aber auch eben gerade besonders neben dem Fußball, ob es auch die Zeit in Windhoek bei dir zu Hause war oder in Swakopmund. Einfach so schön kunterbunt, immer ein Lächeln auf der Seite. Und was uns ja jetzt auch immer irgendwie noch verbindet, ist der Fußball und ja, eine wilde Jugend und aber natürlich auch Diabetes 1 und 2, machen wir uns nichts vor. Aber ich finde es schön, wie du den Weg gehst und dass wir uns bald wiedersehen. Also liebe Grüße, Hugs for you.
Toll. Ja, es ist einfach eine ganz, ganz tolle Person. Eine verrückte Person, wie sie auch sagt. Also ich glaube, da haben wir uns beide nicht so viel genommen. Zwei Verrückte in der Pubertätzeit. Also das waren dann schon... Ja, sehr viele, sehr lustige Geschichten, die wir da, glaube ich, auch erlebt haben.
Jetzt hat sie gerade auch gesagt, euch verbindet auch Diabetes. Hat sie auch Diabetes?
Ja, Typ 2.
Typ 2 Diabetes.
Tatsächlich. Also das war eigentlich, also das war dann im Internat, hat sie dann ab und zu einfach mal so Blut gemessen und das war für mich ja so fremd und dachte mir so, was machst du da? Jetzt habe ich das Wissen.
Nach dem Sportinternat dann ging es für dich groß raus. Du hast dann die Profikarriere bei Turbine Potsdam gestartet, hattest dann große Erfolge, warst beim SC Freiburg, hast mit Wolfsburg die deutsche Meisterschaft gewonnen und auch den Pokal gewonnen. Diese ganzen krassen Momente damals, konntest du die auch immer so richtig genießen oder war dann immer eher so der Jetzt-Drang nach noch mehr?
Tatsächlich der Drang nach noch mehr. Und das finde ich eigentlich mittlerweile, oder ich finde es eigentlich sehr, sehr schade, dass es so war, weil ja, es ist nicht normal, dass man deutscher Meister wird und es ist auch nicht normal, dass man Pokalsieger wird oder dass man in die Nationalmannschaft einberufen wird. Und jetzt im Nachhinein, wenn man darüber nachdenkt, bin ich auch sehr stolz drauf und das ist ja auch irgendwie so dieser Kindheitstraum, den man hatte, was will man erreichen, so wenn man nach Deutschland geht und dann war natürlich so, oh, deutscher Meister, all das. Aber das ist dann in dem Moment, natürlich habe ich den Moment sehr genossen, ja, auch gut gefeiert. Aber trotzdem war es dann danach so ein bisschen so, okay, und was jetzt? Und jetzt noch mehr? Und was geht jetzt noch? Und man hat sich da so ein bisschen unter Druck gesetzt dann auch. Und wo ich jetzt mittlerweile einfach sage, schade. Also so einfach so die Zeit hier und jetzt so mehr genießen ist dann schon einfach ein, ja, ist glaube ich auch nicht einfach, aber das, ja, hätte ich mir dann glaube ich zu dem Zeitpunkt dann doch noch mehr gewünscht.
Gleichzeitig ist es aber ja auch total normal, dass du natürlich einfach einen krassen Ehrgeiz hast, sonst wärst du ja auch nie so weit gekommen, wie du gekommen bist. Weißt du, wenn du dich schon immer schnell zufrieden gegeben hättest oder einfach immer nur das gefeiert hättest, was eben gerade da war, dann wärst du ja nie diesen krassen Weg gegangen, den du gegangen bist. Oder?
Ja, wahrscheinlich. Also doch, klar, ich meine, das gehört ja auch irgendwie zum Leistungssport dazu und ich glaube, mit allen Leistungssportlern, wenn man da auch redet, ich glaube, vielen geht's so. Von daher ist es wahrscheinlich auch was Normales, als halt dann einfach auch manchmal darf man sich auch mal kurz hinsetzen und einfach auch genießen. Und genau, das habe ich gelernt. Seitdem waren keine Erfolge mehr da. Nein.
Was war denn die beste Party, wo du dann eben auch doch mal zumindest für ein paar Stunden ausgelassen das Ganze feiern konntest?
Tatsächlich, glaube ich, die deutsche Meisterschaft in Wolfsburg.
2022?
Ja, das war dann schon, also wir wurden vorzeitig deutscher Meister, von daher gab es auch mehrere Partys dann. Aber das war dann schon so ein Moment, also ich kann mich auch noch sehr daran erinnern, als das Spiel dann auch abgepfiffen wurde und dieses Gefühl, mein Bruder war da, das hat alles so gestimmt, das war alles so ein bisschen dieser Moment, so oh, diese ganze Arbeit hat sich halt wirklich gelohnt, also das konnte ich dann schon einfach in dem Moment so richtig genießen und ja, und die Party war toll, also die Party und dann zwei Wochen später auch die Party und die waren alle echt.
Vom Pokal?
Ja, vom Pokal kam dann auch noch in dem Jahr dazu. Also das war dann zum Schluss eine reine Party. Aber ja, aber einfach toll. Also da hat man ja, also sieht man ja auch bei den anderen Mädels dann auch in der Mannschaft. Es war so eine, irgendwie so eine Last, die abgefallen ist, weil es war auch nicht normal, dass wir in diesem Jahr dann beides gewinnen. Riesenumbruch gewesen in Wolfsburg. Aber es war halt einfach, boah, es war so ein cooles Team. Wir haben es so, also richtig gerockt, auch einfach im Team zusammen. Und das war dann so eine richtige ja, Last, die abgefallen ist, einfach nur Freude da. Und das ist halt dann einfach schön, wenn du in so einem Raum bist und jeder diese Energie und dieses Gefühl und diese Vibes irgendwie so hat. Ne? Das war dann schon einfach echt toll.
Hattest du damals eine Lieblingsmitspielerin?
Einige.
Eine gemeine Frage. Das ist wie wenn man Eltern fragt, was ist dein Lieblingskind? Aber ich habe zumindest gehört, dass eine der wohl bekanntesten Fußballerinnen seit Jahrzehnten deine Nachbarin war.
Genau.
Die Alex Poppy Pop.
Ja. Die wurde, also zum Schluss waren wir dann echt wirklich Nachbarn. Also gegenüber hat sie gewohnt. Das war toll. Also das war auch, ich hatte so einen kleinen Garten, als sie dann mit dem Hund dann rausgegangen ist, huscht der Hund einfach manchmal durch den Garten und dann wusste ich, ja, okay, Poppy ist da. Nee, war echt, war, also klar, da haben wir uns, würde ich sagen, schon einfach eine Freundschaft auch aufgebaut dann in Wolfsburg.
Habt ihr dann auch mal zusammengesessen nach dem Training im Garten?
Ja,
doch. Absacker getrunken?
Ja, sind oft zusammen auch hingefahren. Also man hatte da schon echt gute Gespräche. Genau, mit ihr kann man ja dann auch einfach mal, ja, mal da sitzen und quatschen und dann auch mal ein Bierchen trinken, wenn es sein muss. War schön.
Ich habe für dich noch eine nächste Nachricht mitgebracht, und zwar von unserer fantastischen Sabrina Mockenhaupt-Gregor, beziehungsweise ich darf sie jetzt Mocki nennen, Langstreckenläuferin und Legende in Deutschland, hat ja 45 deutsche Meistertitel geholt, was einfach krass ist. Mhm. Und sie war in der letzten Folge zu Gast, beziehungsweise ich war bei ihr und habe sie in Metzingen besucht, das ist noch weit hinter Stuttgart. Und wir haben ein bisschen über ihr Leben gequatscht. Sie hat auch ein bisschen erzählt, warum für sie eigentlich im Nachhinein das Verlieren immer viel wichtiger war als das Gewinnen, weil es sie auch menschlich stärker gemacht hat. Also da in die Folge könnt ihr gerne mal alle noch mal reinhören. Und Mocki hat mir eine Nachricht für dich mitgegeben, und zwar eine Frage. Da hören wir mal rein.
Sportschau F. Die Frage an dich.
Ja, liebe Sandra, erstmal ganz liebe Grüße von einer ehemaligen Leichtathletin und vor allem Einzelkämpferin. Jetzt vielleicht mal eine ganz andere Frage, die du nicht so oft gestellt bekommst. Hast du dir jemals auch mal gewünscht, lieber einen Einzelsport auszuüben? Oder war das für dich schon immer klar, dass du gerne ein Teamplayer bist, gerne in der Mannschaft spielst und vielleicht aber natürlich dich das ein oder andere Mal darüber aufregst, wenn andere vielleicht nicht so ehrgeizig, bissig dahinter stehen, wie du dahinter stehst? Wie gehst du damit um, wenn du siehst, dass eine Spielerin oder deine Teamplayerin nicht so sich so anstrengt, wie du das gerne hättest? Ja, sprichst du die dann darauf an oder wie motivierst du die oder wie gehst du damit um? Würde mich echt mal interessieren, weil ich glaube, das wäre das größte Problem, was ich hätte, wenn ich einen Mannschaftssport betreiben würde. Und vielleicht ist das auch der Grund, warum ich Einzelsportlerin geworden bin, weil da war ich immer für mich selber zuständig. Natürlich musste man auch dann immer alleine leiden, also gemeinsam leiden macht mehr Spaß. Zusammen siegen natürlich auch. Vielleicht ist das auch keine Frage, aber irgendwie so ein Gedanke. Würde mich interessieren.
Also die erste Frage quasi, ob ich auch mal Einzelsportlerin werden wollte. Ja, also ich habe auch damals tatsächlich auch Leichtathletik gemacht. Ich habe auch geturnt. Fand ich auch immer toll. Also das war jetzt auch gar nicht so, dass ich mich dann für den Fußball entschieden habe, weil es ein Mannschaftssport ist. Das jetzt eigentlich gar nicht. Es hat mir dann einfach im Endeffekt dann mehr Spaß gemacht. Aber ich kann das auch total nachvollziehen, weil die zweite Frage so ein bisschen, okay, wie geht man damit um, wenn eine Mitspielerin nicht so in meinen Augen dann vielleicht diesen Wille oder Ehrgeiz hat. Das ist super schwierig. Im Endeffekt, man spielt jetzt Bundesliga. Ich habe eine krasse Erwartungshaltung, glaube ich, an meine Mitspielerin, dass die ja einfach da super ehrgeizig sind. Natürlich gibt es immer mal wieder Mädels, die das vielleicht dann nicht so sind oder nicht in meinen Augen nicht so sind. Und damit umzugehen ist so ein bisschen schon nicht einfach. Ich glaube, da habe ich dann auch erstmal die Hoffnung, dass der Trainer das regelt.
Naja, aber das ist ja auch eigentlich seine Verantwortung, oder?
Genau, ja. Also für mich ist es dann immer so ein bisschen, ich versuche die dann auch zu verstehen, wieso das so ist. Und es ist ja auch oft einfach, ja, sie sind auch anders vielleicht aufgewachsen, weiß ich nicht. Vielleicht sind deren Ziele einfach auch anders. Also sagen wir jetzt mal, das hört sich jetzt ganz schlimm, aber geben sich quasi damit zufrieden, dass sie jetzt einfach erste Bundesliga spielen oder im Kader sind. Und ja, also ich glaube, da muss man den Menschen auch so ein bisschen dann verstehen. Und das ist, glaube ich, dann an erster Stelle immer so diesen Weg, den ich gehe, dass ich halt versuche zu verstehen, wieso sie dann so sind. Und ja, also im Endeffekt bin ich da, glaube ich, schon eine sehr direkte Person, eine sehr offene Person, dass ich dann auch, wenn es dann irgendwann zu viel wird, dass ich das dann schon auch anspreche. Weil im Endeffekt geht es ja auch um Erfolg, um Team. Und wenn da einen nicht mitzieht, dann hindert das uns ja auch dann vielleicht. Und dann bin ich da dann schon auch jetzt mittlerweile so ehrlich und direkt, dass ich das halt einfach auch anspreche.
Wir hatten hier im Podcast auch schon Almut Schuld zu Gast, ja ebenfalls Fußballlegende, die uns gesagt hat, dass sie das Gefühl hat, dass im Fußball der Frauen tatsächlich es bisher nur wenige Vereine gibt, die auf Profiniveau wirklich mithalten können. Also in Sachen Infrastruktur der Vereine zum Beispiel auch, in Sachen Trainingskonzept und so weiter. Wie siehst du's?
Ja, also Almut spricht da Dinge ja sehr, sehr krass an und auch super, das brauchen wir auch. Aber da gehe ich schon auch mit. Also so, es ist noch nicht so, dass alle Vereine in der ersten Bundesliga das alles so professionell handhaben. Da sind andere Ligen, glaube ich, weiter, vor allem England zum Beispiel, Amerika. Aber ich finde, es tut sich was. Also ich kann es ja jetzt quasi, ich meine, ich war in Wolfsburg, da war es einfach super professionell. Und dann kommt man zu RB Leipzig und das ist nochmal ein anderer Schritt. Die sind gerade aufgestiegen in die erste Bundesliga. Aber auch hier merkt man die Entwicklung. Also es ist nicht so, dass man hier ankommt und uns wurde hier alles gegeben. Wir müssen auch für Dinge arbeiten. Dinge werden wirklich nachhaltig entwickelt. Wir bekommen ab nächsten jetzt auch ein Trainingsgelände und das ist dann auch wirklich top. Haben jetzt aber in den anderthalb Jahren jetzt auch keine tolle Bedingung gehabt. Also mal da, dann durften wir wieder an die Akademie, dann haben wir aber auf dem Kunstrasen getrainiert. Für manche, die halt einfach Knieprobleme haben, nicht so cool. Dann waren wir irgendwo im Unigelände, dann waren wir in der Uni in einer Kabine. Also es war einfach so ein bisschen, wo ich am Anfang echt Schwierigkeiten hatte, wenn du von Voice bekommst und alles hattest und dann hierher. Und da hat man einfach wieder, wurde man wieder ein bisschen abgeholt, wieder ein bisschen runtergebracht. Aber es entwickelt sich und ich glaube, alle Vereine ziehen da auch relativ nach. Also wenn man auch sieht, die potenziellen Aufsteiger, ja, die tun dafür alles. Klar werden ein paar Vereine das einfach vielleicht nicht schaffen. Aber ja, es muss jetzt auch in die Richtung gehen, weil ansonsten ja macht es ja auch in dem Sinne auch keinen Sinn.
Ja, wir sind auf einem spannenden Weg. Wir machen jetzt unsere schöne Rubrik hier im Podcast, nämlich die Taschenkontrolle. Ich hatte dich ja auch gebeten, deine Sporttasche mitzubringen. Das Gute ist, wir sind ja bei dir zu Hause. Also solltest du es vergessen haben, kannst du jetzt einfach gerade eine Tasche greifen, die hier irgendwo steht. Und dann gucken wir mal, was du da so dabei hast. Wir haben ja eben schon von dir gehört, also irgendwelche Glücksbringer werden wir nicht finden.
Nee, tatsächlich nicht.
So, da gucken wir jetzt mal schön zusammen rein. Was hast du alles da drin?
Gut, also ich muss sagen, also eigentlich ist ja auch alles dann in der Kabine, ne? Aber ich habe meinen Kulturbeutel drinne, mit sämtlichen Cremes, Parfüms,
Deo, was man so braucht, alles drin im großen schwarzen Kulturbeutel.
Genau. Ich habe auch mein Glätteisen dabei, eine Haarmaske noch, mein Geldbeutel. Meine Insulinspritze natürlich, wichtig. Und ansonsten, ich habe immer meine Kopfhörer noch dabei, bisschen Musik hören. Das war es aber eigentlich auch schon.
Wann hört man dann Musik, wenn man sich warm läuft und noch nicht mit den anderen kommunizieren muss, oder?
Nee, tatsächlich, ich habe sie einfach echt immer dabei, weil ich habe sie auch noch nie genutzt, weil in der Kabine läuft meistens Musik. Aber ich stelle mir immer vor, wenn ich vielleicht mal einfach diese Musik nicht mag oder einfach mal kurz für mich sein will, dass ich die wenigstens einfach nur reinmachen kann und damit mich keiner anspricht. Aber ich habe sie tatsächlich noch nie genutzt. Aber das ist immer, ja, also ich würde sagen, ja.
So, jetzt haben wir gerade schon den Insulin-Pen gesehen in einer kleinen braunen Ledertasche. Hast du auch irgendwas gegen Unterzuckerung dabei in deiner Tasche immer?
Eigentlich schon. Ich habe in jeder Tasche so Dextro Energy
Traubenzucker
dabei. Beim Spiel haben tatsächlich meine Physios Saft dabei oder so Gels und so. Deswegen kümmere ich mich eigentlich beim Spieltag nicht darum. Ja, aber das ist da schon sehr gut. Also da fühle ich mich dann auch sehr sicher, weil ich weiß, die haben alles.
Die haben das mit im Blick. Ja, 2018 hast du deine Diagnose bekommen, Diabetes Typ 1. Wie bist du damals darauf gekommen, irgendwas stimmt nicht mit mir? Ich muss mal zum Arzt.
Ja, ich habe es, glaube ich, sehr lang gezogen. Ich hatte eine Grippe, eine etwas stärkere Grippe, also so flach lag ich noch nie. Es war dann, glaube ich, im Januar oder so. Hab da auch extrem abgenommen. Ja, und war dann für mich eigentlich normal, weil wenn ich krank bin, habe ich abgenommen. Und da bin ich irgendwann wieder ins Training eingestiegen und habe dann gemerkt, so irgendwie kriege ich hier diese Kilos gar nicht mehr drauf. Und eigentlich ging es bei mir dann relativ schnell, so gerade so mit Muskeln und so, dass ich das einfach sehr gut wieder aufbaue. Und dann kamen einfach diese typischen Symptome. Ja, wenn man, ich habe die auch in Google eingegeben, da kam auch Diabetes Typ 1, aber dann natürlich so, ich doch nicht, so ein bisschen.
Ja, die typischen Symptome müssen wir vielleicht kurz beschreiben. Ich habe ja eben auch Typ 1 Diabetes, habe ich ja eben schon erzählt. Du weißt das natürlich auch, weil wir uns darüber ja auch mal kennengelernt haben, weil wir da schon mal ein gemeinsames Interview gemacht hatten zum Thema. Typ 1 Diabetes sind häufig die Diagnosen, und so wird es wahrscheinlich ja bei dir auch gewesen sein, ganz oft auf Toilette gehen müssen. Mhm. Abnehmen eben. Ich hatte dann auch schlechte Sicht. Also ich habe auf einmal schlagartig schlecht geguckt, du auch. Mhm. Das macht einem dann so richtig Angst, weil man sich denkt, wo kommt das denn auf einmal her?
Wie du auch schon sagst, mit dem Sehen, das war dann irgendwann, fand ich auch so in die Ferne, fand ich ganz schwierig. Und dann, wenn du dann so Abendspiele hattest, also da war ich auch noch, da habe ich mich auch einmal dann, habe ich umgedreht zum Trainer gesagt, kann ich mich auswechseln, weil ich einfach nicht mehr gesehen habe, wo meine Mitspielerinnen dann waren. Und ja, war dann schon auch immer nach den Spielen extrem K.O., also wirklich ein Loch gefallen. Ich habe so viel geschlafen. Ich hatte teilweise zwischen Meetings, 20 Minuten hatten wir Zeit, da habe ich mich hingelegt und nochmal geschlafen, bin wieder aufgestanden und bin zum Meeting. Also das war so ganz verrückt. Ja.
Das müssen wir vielleicht auch nochmal für alle erklären, die sich nicht so auskennen mit dem Thema Diabetes. Es gibt eben zwei unterschiedliche Typen von Diabetes. Es gibt noch mehrere Formen von Diabetes, aber die zwei häufigsten Typen sind Typ 1 und Typ 2. Typ 2 Diabetes, das sind oft Menschen, die korpulenter sind, die teilweise auch Adipositas betroffen sind, die manchmal auch schon ein bisschen was älter sind und deren Körper besonders viel Insulin immer produzieren musste, weswegen das Insulin jetzt in ihrem Körper nicht mehr so richtig funktioniert. Und diese Menschen werden dann häufig therapiert mit Bewegungstherapie, mit Diät, teilweise Tabletten, so. Und dann gibt's eben Typ 1 Diabetikerinnen und Diabetiker, das sind eben wir beide zum Beispiel. Das tritt häufig schon in jungen Jahren auf, teilweise ja auch noch mal viel jünger als wir waren. Also ich war 27, du warst
26,
so. Aber oft tritt das tatsächlich sogar noch viel früher auf, also wirklich bei Kindern und Jugendlichen. Und da ist es tatsächlich so, dass die eben gar kein Insulin irgendwann mehr produzieren. Und das ist das Problem. Und das muss man sich dann eben künstlich zuführen. Und deswegen haben wir eben Insulinspritzen da, dass wir uns spritzen müssen. Wir müssen aber wiederum, das ist so ein häufiges Vorurteil, wir müssen keine Diät halten. Das heißt, wenn wir mal einen Donut essen wollen, wie oft kriegst du dann trotzdem gesagt, darfst du das denn überhaupt, Sandra? Sandra Starke, Profifußballerin, darfst du denn Donut essen? Du hast doch Diabetes.
Ja, aber ich glaube, meine Blicke sagen dann sehr, sehr viel aus. Und ich glaube, mittlerweile sprechen die Leute mich auch nicht mehr
dran. Was waren denn so die häufigsten Vorurteile, die du am Anfang zu spüren bekommen hast?
Ja, vor allem viel mit Essen. Also darfst du das jetzt essen? Also jetzt gerade im Verein war es dann so, ja, müssen wir dir irgendwie was anderes geben? Also so hier alles ohne Zucker dann und so. Oder ja, vor allem auch dann Alkohol war dann auch so ein bisschen, ja, darfst du überhaupt Alkohol trinken?
Spoiler, darf man. Man muss nur ein bisschen mehr aufpassen als andere Leute.
Genau. Ja, also ich hatte ein Glück jetzt nicht. Zum Beispiel habe ich auch oft gehört, so wenn man sich spritzt in der Öffentlichkeit, dass dann irgendwie mal auch so ein, ja, so ein Kommentar fallen könnte, von wegen, hey, deine Drogen kannst du auch zu Hause nehmen. Irgendwie sowas. Aber das hatte ich jetzt nicht. Also ich mache tatsächlich so ein bisschen, ich nehme es sehr mit Humor, also so auch in der Kabine oder so. Ja, dass ich dann einfach sage so, oh, ich brauche mal kurz meine Drogen. oder wenn Mädels da sich was reinhauen und also wirklich so irgendwie jemand gebacken hat und dann sagt, boah, da ist so viel Zucker drinne, dass ich dann einfach auch Spaß mal sage, so, ja, kein Problem, ich habe Insulin hier dabei für euch. aber nee, also so deswegen, ich glaube, ja, das, klar, das sind so, dieses vor allem mit Essen finde ich schon, also mittlerweile, ich sag's also, bei manchen Leuten, da schüttel ich einfach nur noch den Kopf, weil ich denke mir so, habe ich dir schon 10-mal erzählt?
Ohne Witz, wirklich. Ich habe auch so Freunde, die mich seit Ewigkeiten kennen oder auch Familienmitglieder. Ich nenne jetzt keine Namen, damit keiner traurig ist. Aber die dann trotzdem irgendwie an Weihnachten sagen, aber Freddy, darfst du denn die Plätzchen? Ja, darf ich wirklich. Und dann gucken einen die Leute ja auch schon so halb vorwurfsvoll an. Das finde ich sowieso immer so ein bisschen schwierig, dass, und da muss man aber fairerweise sagen, trifft vor allen Dingen Typ 2 Diabetikerinnen und Diabetiker, die eben ein bisschen korpulenter auch sind, im Übergewicht sind, dass man oft so ein bisschen so diese indirekten Vorwürfe bekommt. So nach dem Motto, na, was hast du denn falsch gemacht, dass es dir jetzt so geht, wie es dir geht? Mhm. Was natürlich absoluter Quatsch in ganz vielen Fällen ist, weil bei Diabetes, das hat auch viel mit genetischer Veranlagung zum Beispiel zu tun. Das sind 1000 Komponenten, die teilweise auch noch gar nicht richtig erforscht sind. Also man weiß es immer gar nicht so genau, woran hat es gelegen, wie man immer so sagt im Sport. Trotzdem fragt man es sich natürlich manchmal selbst. Hattest du das am Anfang nach der Diagnose, dass du so dachtest, shit, habe ich irgendwas falsch gemacht?
Ja, voll. Also ich bin auch, glaube ich, zu ganz, ganz vielen Ärzten gegangen und ich wollte es so richtig wissen. Ich wollte wissen, was war jetzt dieser Auslöser? Und jeder Arzt hat mir dann das Gleiche gesagt. Ja, dass man es gar nicht so sagen kann. Das ist genetisch. Das kann von der Umwelt kommen. Man kann da jetzt, also da gibt es jetzt nicht einen Moment, wo man sagt so, boah, da hast du jetzt gerade richtig zerstört mit der Sache oder irgendwie so. Das gar nicht. Und irgendwann, es hat einen so viel Energie geraubt, fand ich, dass man es einfach herausfinden wollte. Und man kann sich schon so ein paar Sachen einfach denken und so ein bisschen, finde ich, auch so für sich einordnen und sagen, okay, ich glaube, es war einfach zu der Zeit auch nicht gesund vielleicht. Aber im Endeffekt, ja, habe ich dann irgendwann, also so nach einem Jahr, anderthalb, das dann einfach irgendwie akzeptiert und habe gemerkt, so, okay, jetzt, ja, ich glaube, so akzeptieren ist so das Wichtigste dann auch, finde ich. Bei Diabetes Typ 1 und dann ging es mir halt besser und natürlich kommen jetzt immer mal wieder Leute und sagen, ja und wieso und hat es eine Familie und so, wo ich immer sage, ja, nein, hat es nicht, aber es, also ich kann es nicht erklären. Also es ist da und es ist jetzt da und ich muss jetzt damit leben. Also ja. ich muss jetzt einfach damit leben und wieso soll ich dem Ganzen halt dann immer noch, sagen wir jetzt mal, ein bisschen so nachtrauern, finde ich, hilft jetzt auch dann nicht.
Hattest du am Anfang Angst, dass du den Sport auf dem Level, wie du ihn machst, nicht mehr machen kannst, weil tatsächlich Typ 1 Diabetikerinnen und Diabetiker ja zum Unterzucker bei Sport auch neigen können? Ich weiß noch, meine Ärztin hat mir damals gesagt, als ich unter Tränen da saß und hat der Diagnose gesagt, muss ich jetzt ganz viel Sport machen? Und er meinte, weil ich das halt auch so kannte, so Klischee, gerade eben bei Typ 2 ja wiederum, ne, dass sie eben dann Sport machen müssen. Und sie so, nein, sie haben Typ 1, sie müssen, wenn sie Sport machen, lieber vorher dann nochmal irgendwie einen Schokoriegel oder eine Banane essen, damit sie mir nicht umfallen beim Sport. Und dann war ich so, dann lieber kein Sport. Also, dann hatte ich eine gute Ausrede. Aber natürlich, also ne, man macht sich seine Gedanken. Hast du dir diese Sportfrage gestellt, so ob das jetzt noch geht in dem Maße, wie du trainiert hast?
Ja, total. Also es war auch ganz schlimm. Ich meine, irgendwie passiert etwas in deinem Leben und die Frage stellt sich wirklich dann, kann man das so weitermachen, wie man es bisher gemacht hat? Und macht einen ja auch sehr Angst dann. Die Ärzte konnten mir tatsächlich ganz am Anfang einfach nicht irgendwie eine Antwort drauf geben. Also eigentlich mehr so von wegen, boah, müssen wir schauen, ob du es noch so weitermachen kannst, dein Sport. Und das war dann schon hart. Also ich würde so sagen, so die erste Woche, da war ich auch im Krankenhaus, das war, glaube ich, so die schlimmste Woche. Habe aber dann relativ schnell einfach Ulrike Thurm kennengelernt, die dann natürlich meine Retterin ist, die mir da einfach ganz schnell aufgezeigt hat. Sie ist ja Diabetesberaterin und sehr mit dem Sport, also Diabetes und Sport. Sie hat, glaube ich, alles gemacht, was man machen kann.
Ja, die hat so eine Art Fibel geschrieben.
Genau.
Für alle, wo wir tatsächlich schon, also habe ich schon von einigen Profisportlern gehört, wie zum Beispiel Timo Orus, genau. Der Hockey-Profi und Olympiamedaillengewinner, der hat zum Beispiel gesagt, dass er damals auch nach seiner Diagnose da dieses Buch von ihr in- und auswendig gelernt hat.
Ja, und das war tatsächlich, also Timo war auch der Erste, der mich angerufen hat, also mit dem ich dann auch Kontakt hatte, durch Ulrike dann auch. Und das war dann so, okay, cool, das geht. Und ich meine, Timo hat schon eine Vorzeigekarriere dahinter sich, wo ich dann dachte, okay, der spielt Nationalmannschaft und alles, also das geht. Und dann habe ich halt wirklich Schritt für Schritt mit Ulrike jedes Ding durchgegangen. Meine Anfänge mit dem auf dem Laufband, sehr eng Kontakt. Zu der Zeit war ich noch beim SC Freiburg mit den Physios dort. Also so auch der Physio, der war echt ganz, ganz toll. wie er das mit mir da alles gemacht hat. Und genau, also es war eine Woche lang, war ich sehr verzweifelt und hatte sehr Angst, aber die wurde mir dann relativ schnell genommen und dann war das für mich so eher so eine Aufgabe, boah, ich komme jetzt zurück und ich bin jetzt auch stärker. Und ja, ich bin seitdem auch mehr strukturierter. Also das ist dann schon, wo ich sage, also so früher war ich echt ein Chaoskind. Ja. Würde ich jetzt nicht sagen, dass es jetzt nicht anders ist. Also ich bin schon ein Chaosmensch, glaube ich. Aber ich habe meine eigene Struktur und die passt einfach für mich perfekt für den Diabetes dann aber auch.
Jetzt bist du dann ja tatsächlich rein in die deutsche Nationalmannschaft. Jetzt müssen wir kurz nochmal natürlich fragen, was ist denn mit der Nationalmannschaft von Namibia? Weil du ja eben in Namibia ja auch geboren bist. War das mal eine Überlegung oder hast du direkt gesagt, nee, komm, die deutsche Nationalmannschaft ist es?
Ganz verrückt. Also ich habe eigentlich die Jugendnationalmannschaft auch in Deutschland, also für Deutschland gespielt. Und das war dann ganz verrückt. Also das sind auch so, also ich glaube ja auch so an Schicksale manchmal. Aber das war, ich hatte eine Anfrage von der namibischen Nationalmannschaft und also es ist natürlich auch eine Riesenehre für Namibia zu spielen. Sind dann schon auch, ja, ist meine Heimat, ich bin dort geboren. Natürlich hat Deutschland in dem Sinne mehr Erfolg, sind bei den großen Turnieren dabei, was natürlich auch immer eigentlich so ein, na klar, irgendwie so auch ein Ziel war, wo du mit Namibia halt einfach das nicht erreichen kannst bisher, oder sie es noch nie geschafft haben. Aber ich hatte eine Anfrage und ich war eigentlich auch schon kurz, also ich habe eigentlich auch schon gesagt, okay, ich mach's jetzt. Ich spiele jetzt für die namibische Nationalmannschaft, weil, boah, ich bin jetzt auch schon 24, 25, was soll hier so kommen? So habe ich erst gedacht. Mein Berater war immer schon so, oh, Sana, ich weiß nicht, ne?
Warte noch ein bisschen, ja. Irgendwann ruft Deutschland an.
Ja, und tatsächlich war es dann, also verrückt, ich habe dann die Diagnose bekommen und dann war es in der Zeit, hätte ich nach Namibia fliegen sollen.
Ach, das hat sich überlappt mit der Diabetes-Geschichte.
Genau,
dann.
Und dann bin ich nicht nach Namibia gefahren, natürlich, weil ich da auch erstmal, glaube ich, mit mir zu tun hatte und im Krankenhaus lag. Aber genau, und dann war das eh erstmal gegessen. Es waren dann auch keine weiteren Maßnahmen mehr. Und dann ging es ja relativ schnell. Also ich glaube, dann ein halbes Jahr, dreiviertel Jahr später war ich dann in der deutschen Nationalmannschaft.
Ja, also das war jetzt wirklich Schicksal. Also da muss Total. Man jetzt ja dran glauben. Das ist ja Wahnsinn. So, und mittlerweile, du bist ja wirklich eben eine der besten Fußballerinnen, die wir haben in Deutschland. Du bist sogar, ich weiß gar nicht, ob du das schon selbst gesehen hast, mit drin bei, wir dürfen es ja nicht mehr FIFA nennen, sondern EAFC. Bei dem Videospiel kann man dich spielen. Menschen auf der ganzen Welt können Sandra Starke sein.
Das ist verrückt, ja.
Wusstest du das?
Ja. Ja, weil ich einfach Nachrichten dann auch manchmal bekomme, also über Instagram, dass mir halt dann Leute schreiben, boah, ich habe heute mit dir gespielt, du bist voll gut oder oh, du hast ein Tor geschossen. Oder manchmal halt auch so, boah, da kannst du mal Tore schießen. Also so. Aber da wurde ich dann drauf aufmerksam und dachte mir so, oh wow, okay, krass.
Ja. Ja, aber crazy. Das ist ja Wahnsinn.
Ja.
Machen die Spieler denn eigentlich, wenn die dich spielen, dann immer die Tore wirklich mit dem Fuß oder manchmal auch mit der Hand? Weil da muss ich kurz nachfragen. Hinter dir hängt ja tatsächlich auch die Hand Gottes, also ne, die Fußballlegende Hand Gottes, ja, auf einem Bild. Und du hast auch tatsächlich mal gesagt, dein Spitzname war auch mal Hand Gottes. Das musst du jetzt selber erklären.
Ja, Spitzname jetzt gar nicht. Nee, aber ich hatte mal eine Situation, ich weiß gar nicht, in der U17 oder weiß gar nicht, ob es noch jünger, also ob ich U15. Da hatte ich mit der Landesauswahl, hatten wir so ein Turnier und da war tatsächlich ein Spiel sehr, sehr knapp und da kam eine Ecke rein und ich bin halt, wollte zum Kopfball hingehen, aber habe irgendwie halt dann auch diese Hand dazwischen gehabt und dann ist er tatsächlich ins Tor und ich dachte mir so, ach Gott, das war meine Hand, aber ja, ich wollte gewinnen, es waren in den letzten paar Minuten, es wäre das Siegestor gewesen und ich habe nichts gesagt.
Ja, ich glaube, deine Teampartnerin hätten dich auch gekillt. Wenn du dann freiwillig zum Schiri gegangen wärst, so, sorry Leute, das Tor, das zählt gar nicht. Da war meine Hand. Was will man dann noch sagen?
Ja, deswegen, ich habe mich einfach dann, das kann ich gut, einfach so tun, als ob nichts wäre und habe dann mich einfach gefreut und dann haben wir gewonnen und ja, meine Eltern waren auch dort und habe ich meinen Papa angerufen, ich so, hast du das gesehen? Er nur so, ja. Ich so, jetzt kann ich auch so, ich kann es verstehen. Also ich kann Maradona verstehen. Wie das passiert.
So, Sandra, bevor wir jetzt gleich zum Ende kommen, muss ich dich noch kurz fragen, was willst du denn sagen? Was hat Sport dir für dein Leben gegeben? Was hast du aus dem Sport gelernt für alles?
das Verlieren, das Gewinnen einfach mit sehr krassen Situationen auch einfach umzugehen, persönlich, also mich selber einfach da auch kennenzulernen, weil man ja schon auch in Ausnahmezuständen dann manchmal ist, mit Leuten umzugehen, vor allem Disziplin, eine Leidenschaft einfach da so krass zu haben. Ja.
Also vieles.
Vieles.
Ich freue mich wahnsinnig, dass ich heute bei dir sein durfte, bei dir zu Hause hier am Küchentisch. Wir sagen herzlichen Dank an Profi-Fußballerin Sandra Starke, aktuell beim RB Leipzig. Heute Nachmittag wird auch direkt schon wieder gespielt, hast du mir gerade gesagt. Ansonsten natürlich die ganze Woche schon wieder trainiert. Da unsere Gesprächspartnerin ja tatsächlich immer das letzte Wort haben, bitte beende folgenden Satz. Ohne Sport wäre mein Leben...
Ja, wahrscheinlich sinnlos, ne? Und ich wäre auch nicht so, wie ich bin.
Sportschau F. Ein Podcast von WDR 5.
Und wie immer gibt's am Ende noch einen Podcast-Tipp für euch. Dieses Mal einen Podcast-Tipp für alle von euch, die gerne reisen oder die gerne wandern. Oder im Idealfall macht ihr einfach beides gerne. Der Podcast heißt Die Bergfreundin. Und da nehmen euch die Bergfreundin dieses Mal in den neuen Folgen mit auf eine Reise quer durch die Balkanregion. Sie waren nämlich auf der Suche nach der Wildnis in Europa, wie sie es beschreiben. Und dadurch, dass es dort tatsächlich noch Berge gibt, auf denen noch gar nicht so viele Touristinnen und Touristen waren, wollen sie erklimmen. Und ihr könnt live dabei sein. Die Bergfreundin gibt's in der ARD Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt. Viel Spaß auf der Reise!